Bei uns gibt es die Information im Echo der Zeit auf die 6.
Radio SRF Echo der Zeit mit Brigitte Kramer. Freitag, der 22. November, das sind unsere Themen. Schlussspurt an der Klimakonferenz in Baku. Wir reden gleich mit Umweltminister Albert Rösti über den Beitrag, den die Schweiz zu leisten bereit ist. Northvolt, die grösste Batteriefabrik Europas, in Geldnöten. Dabei hätte sie der europäischen Autoindustrie Schub geben sollen gegen die asiatische Konkurrenz. Der hohe Kokainkonsum von jungen Erwachsenen in der Schweiz. Fachleute sind alarmiert.
Kokain ist von einer Droge, die in gewissen Subkulturen konsumiert wird, nahezu zu einer Volksdroge geworden.
Sagt Dominik Schori, Leiter des Drogeninformationszentrums der Stadt Zürich. Und künstliche Intelligenz als existenzielle Bedrohung für die Menschheit. Der berühmte Astrophysiker Stephen Hawking warnte schon vor Jahren wegen eines Nervenleidens über eine Computerstimme.
Once humans develop artificial intelligence, it will take off on its own and redesign itself at an ever-increasing rate.
Heute teilen Kritiker die Angst, KI könnte intelligenter werden als der Mensch und ihn vernichten. An der UNO-Klimakonferenz in Baku wird immer noch um einen Schlusstext gerungen. Es geht insbesondere um die Frage, wie viel Geld die Industrieländer künftig dem globalen Süden zahlen werden, damit die Entwicklungsländer den Klimawandel bewältigen und den Ausstoß von Treibhausgasen verringern können. Gestern und heute war auch Bundesrat Albert Rösti in Baku. Wie viel ist die Schweiz bereit zu zahlen und was sagt der Schweizer Umweltminister zu den Recherchen von Radio SRF, wonach die Kompensation von CO2-Emissionen im Ausland weit weniger bringt als erhofft? Christian von Burg hat Albert Rösti an der Konferenz zum Interview getroffen.
Herr Bundesrat, der hiesige Präsident Haider Aliyev sagt, Öl und Gas, das ist ein Geschenk Gottes. Einverstanden?
Nicht einverstanden als Geschenk Gottes. Wir brauchen Energie und Öl und Gas hat uns letztlich Wohlstand gebracht in den letzten Jahren, absolut. Aber es hat natürlich auch die negativen Effekte aufs Klima. Und Öl und Gas sind ja endlich. Also es ist gar nicht die Frage, ob wir da rauskommen müssen, sondern wir müssen rauskommen, um unserer nächsten Generation auch eine wohlhabende Zukunft mit neuen Energiequellen zu ermöglichen.
Jetzt geht es hier um die Finanzen. Die Entwicklungsländer sagen, wir haben die Klimakrise nicht verursacht. Wir leiden aber am meisten darunter und wir brauchen jetzt mehr Geld, um sie zu bewältigen. Wie viel ist die Schweiz bereit zu zahlen?
Die Schweiz bezahlt heute mit 700 Millionen pro Jahr eine bereits am Vergleich zu anderen Ländern überproportionale Summe. An diesen 100 Milliarden, die 2009 als Ziel gesetzt wurde zur Bezahlung. Wir erwarten eigentlich, dass in Zukunft doch auch aus der Schweiz mehr Geld kommt, aber auch privates Geld von Investitionen. Ich denke, gerade mit Innovationen, die exportiert werden können, können wir sehr viel auch international leisten. Am Anfang sind solche Projekte, damit sie wirklich auch eine Rentabilität kriegen, manchmal auf Unterstützung angewiesen.
Jetzt sind diese Zahlen aber extrem umstritten, ob die Schweiz wirklich jetzt heute genug bezahlt oder nicht. Und gefordert ist eine Verzehnfachung, das würde unser Entwicklungshilfebudget etwa verdreifachen. Angesichts dessen, dass die Zahlen dermaßen auseinandergehen, werden Sie hier eine Einigung finden?
Wenn ich das gestrige erste Dokument gesehen habe, ist es sehr schwierig. Die Industrieländer haben das allesamt zusammen mit der Schweiz klar zurückgewiesen, weil man einerseits sehr viel mehr fordert, als überhaupt realisierbar ist und auf der anderen Seite aber sich von diesen Ländern nicht verpflichten wollte, auch klar den CO2-Ausstoß zu reduzieren gemäß Klimaabkommen. Und ich meine, beides geht natürlich nicht. Man kann nicht sagen, nein, nein, wir wollen nicht mitmachen, aber wir wollen so viel mehr Geld. Also das ist völlig unrealistisch. Und wenn es dann darum geht, an der COP lediglich noch über eine Umverteilung von Mitteln in der Welt zu diskutieren, und weniger über das Klima, dann sind wir ja falsch unterwegs.
Die Schweiz will einen Drittel der CO2-Emissionen bis 2030 im Ausland einsparen. Nun zeigen aber Recherchen von Radio SRF, dass diese Klimakompensationsprojekte im Ausland deutlich weniger Einsparungen bringen als erhofft. Was machen Sie nun?
Ja, wichtig ist schon zu sagen, dass die Anrechnung an die CO2-Reduktion in der Schweiz nur so viel betragen kann, wie die Projekte wirklich geben. Und wenn man feststellt, und das ist wichtig, dass man das feststellt, dass sie weniger wirken, dann ist auch die Wirkung in der Schweiz kleiner. Das ist ganz klar, darf man das nicht anrechnen. Wir haben aber Verträge mit 13 Ländern. Es sind erst wenige erste Projekte, die umgesetzt werden, die vertraglich gesichert werden. Und man muss diese ersten Erfahrungen auch anschauen. Aber für die Schweiz ist es wichtig, im Ausland kompensieren zu können, weil unsere Kompensationskosten sind viel höher als im Ausland. Und man muss die ersten Erfahrungen jetzt auch nutzen, das ist klar.
Die ersten Erfahrungen sind aber so schlecht, dass man weitere Zertifikate kaufen müsste für etwa 400 Millionen Franken. Da wird die Schweiz also tiefer in die Tasche greifen müssen.
Ich glaube, wir können das billiger machen. Es gibt noch viel Potenzial in 13 Verträgen, die wir geschlossen haben. Das ist lange nicht ausgefüllt. Es sind noch einige Länder, die auch in der Pipeline sind, um das noch auszuweiten. Und dort wird man auch eine Auswahl der effizienten und effektiven Projekte wählen müssen. Wir haben auch noch Zeit. Die Firmen müssen bis 2030 eine erste Kompensation hinkriegen und die Entwicklung in dieser Zeit dann auch richtig machen. Natürlich macht es keinen Sinn, im Ausland zu kompensieren, wenn es am Schluss teurer ist als in der Schweiz. Dann wäre das Ziel verfehlt.
Gut, eine Variante wäre ja auch im Inland mehr zu kompensieren. Jetzt ist aber hier auch so, dass die vom Bund angestrebte Reduktion absehbar nicht erreicht wird. Das sagen zahlreiche Experten. Der Bundesrat will jetzt auch aus finanziellen Gründen beim Gebäudeprogramm sparen. Müssten Sie fürs Klima nicht gerade das Gegenteil tun?
Ja, ganz wichtig ist eben gerade im Sparprogramm, dass wir nicht die Maßnahme, die die Expertengruppe Gaia vorgeschlagen hat, nämlich das Innovations- und Klimaschutzgesetz nicht umzusetzen, nicht das genommen haben, sondern dort angesetzt haben, wo es aus Sicht des Bundesrats die kleinste Wirkung erzielt. Das Gebäudeprogramm ist lange unterwegs. Es kommen jetzt erst Nachahmer und wir haben sehr, sehr viele Mitnahmeeffekte. Das heißt, es holen Leute die Subvention ab, obschon sie die Heizung sowieso sanieren.
Sie haben gestern hier im Plenum gesagt, die Schweiz sei auf Kurs, die anderen sollen auch ihre Hausaufgaben machen. Garantieren Sie also als Umweltminister den anderen Staaten, dass die Schweiz ihr CO2-Ausstoß bis 2030, wie versprochen, um 50% reduziert?
Ja, ich glaube, garantieren kann man nichts in einem solchen Markt. Wir wissen nicht, was in den nächsten Jahren alles geopolitisch und auf den Energiemärkten passiert. Es ist die klare Absicht, es ist eine klare Zielsetzung. Nein, Garantien gibt es nicht, aber die Absicht ist klar und mein Wille, in diese Richtung zu gehen.
Sagt Umweltminister Albert Rösti. Christian von Burg hat an der Klimakonferenz in Baku mit ihm gesprochen. In den USA wird die Bekanntgabe der Strafe im Schweigegeldprozess gegen Donald Trump verschoben. Mehr dazu jetzt in der Nachrichtenübersicht mit Corinna Heinzmann.
Und zwar auf unbestimmte Zeit verschoben. Das hat der zuständige Richter in New York bekannt gegeben. Ursprünglich sollte das Strafmaß am 26. November bekannt gegeben werden. Trumps Anwälte wollen, dass das Urteil gegen den neu gewählten US-Präsidenten aufgehoben wird. Um einen entsprechenden Antrag einzureichen, haben sie nun bis am 2. Dezember Zeit. Donald Trump war im Mai von einer Jury schuldig gesprochen worden, wegen der Fälschung von Geschäftsunterlagen. Dies, um vor der Präsidentschaftswahl 2016 eine Schweigegeldzahlung an einen Pornostar zu vertuschen. Das westliche Militärbündnis NATO reagiert auf den Abschuss einer neuartigen russischen Rakete auf die Ukraine. Sie hat eine Sitzung des NATO-Ukraine-Rates einberufen. Dieser soll am Dienstag über die jüngsten Entwicklungen beraten, auf Wunsch der ukrainischen Regierung. Den NATO-Ukraine-Rat gibt es seit Sommer 2023. Er soll den Austausch zwischen den beiden Seiten in Krisensituationen fördern. Im Jahr 2024 sind bislang 281 humanitäre Helferinnen und Helfer ums Leben gekommen. Das seien so viele wie noch nie innerhalb eines Jahres, berichtet die UNO. Hauptgrund sei vor allem der Krieg im Gazastreifen, heißt es im Bericht. Aber auch in der Ukraine, im Sudan und in Afghanistan komme es zu viel Gewalt gegen humanitäre Helferinnen und Helfer.
Die Schweiz liegt unter einer Schneedecke. Seit gestern Nachmittag hat es im ganzen Land geschneit. Zum Teil so viel wie noch nie im November, etwa in Zürich, in Luzern oder in Basel.
Der Schnee führte zu Chaos im Verkehr, mit hunderten Unfällen auf der Straße und zum Teil großen Einschränkungen im öffentlichen Verkehr. Die SBB meldet bis jetzt Verspätungen und Zugausfälle. Und in den Städten kam der ÖV zeitweise ganz zum Erliegen. In Bern fährt bis auf eine Linie weiterhin kein Tram, noch mindestens bis zum Betriebsschluss heute. Die Buslinien werden seit dem Nachmittag wieder alle bedient. Eingeschränkt ist der Trambetrieb weiterhin auch in Basel. Und auch die Post berichtete von Verzögerungen, es könnten nicht alle Abhol- und Zustelldienste gewährleistet werden. Der Bund und die Kantone sollten vorerst nicht mit einem finanziellen Zustopf von der Nationalbank rechnen. Das sagt die Nationalbankchef Martin Schlegel. Die Nationalbank brauche allfällige Gewinne, um ihr Eigenkapital zu stärken. In den ersten 9 Monaten des Jahres hatte die Nationalbank einen Gewinn von über 60 Milliarden Franken gemacht. Entsprechend gab es zuletzt Hoffnungen auf die erste Gewinnausschüttung seit 2021. Nun zu einem Entscheid des Bundesgerichts. Das höchste Schweizer Gericht hat einem Syrer 1'000 Franken Genugtuung zugesprochen, nachdem seine Frau eine Totgeburt erlitten hatte. Der Fall passierte vor 10 Jahren, als die Flüchtlingsfamilie vom Wallis nach Italien zurückgeschickt worden war. Die damals schwangere Frau klagte über Schmerzen und Blutungen, doch die Schweizer Grenzwächter holten trotz mehrfacher Aufforderung keine medizinische Hilfe, worauf das ungeborene Kind im Mutterleib verstarb. Die Mutter hatte bereits zuvor 12'000 Franken Genugtuung erhalten und der einsatzleitende Grenzwächter wurde wegen Körperverletzung verurteilt. Nun die Börsendaten von 18.11 Uhr, geliefert von SIX. Der Swiss Market Index schließt bei 11.717 Punkten plus 1,1%. Der Dow Jones Index in New York steigt um 0,7%. Der Euro wird zu 93,02 gehandelt und der Dollar zu 89,42.
Und was ist vom Wetter morgen zu erwarten, Corinna Heinzmann?
Zuerst am Abend gibt es nur noch lokal etwas Schnee und dann morgen ist es zunächst ziemlich sonnig und dann ziehen dichtere Wolkenfelder auf. Die Höchstwerte steigen morgen auf 4 Grad und im Süden bleibt es ziemlich sonnig bei maximal 8 Grad.
Beim Auto der Zukunft, dem Elektroauto, haben die asiatischen Unternehmen die Nase vorn. Insbesondere beim Herzstück der Batterie. Die europäische Antwort auf diese Dominanz ist Northvolt, die grösste Batteriefabrik Europas. Doch die Fabrik ist in finanzieller Schieflage. Gestern musste sie in den USA Gläubigerschutz beantragen. So kann das Unternehmen wenigstens noch den Betrieb weiterführen und sich neu aufstellen. Die Probleme von Northvolt zeigen exemplarisch, wie die europäische Autoindustrie um den globalen Anschluss kämpfen muss. Matthias Heim hat Europas grösste Batteriefabrik im Norden Schwedens kürzlich besucht.
Die Fabrikhallen sind riesig, mehrere hundert Meter lang. Drinnen sieht es aus wie in einem Labor. Kaum Lärm, kein Gestank und die Angestellten tragen Ganzkörperanzüge.
Men här är det tyst och det är väldigt rent. Det beror på just den produktionsprocessen vi har.
Es ist ruhig und rein. So beschreibt Matti Kataja den Produktionsprozess auf einem Rundgang durch die Fabrik. Ist der Kommunikationsverantwortliche bei Northvolt.
Så ställer det också väldigt höga krav på produktionsprozessen, hur den fungerar.
Wir haben sehr hohe Qualitätsansprüche. Es darf kein Partikel, kein Schmutz in die Batteriezelle hineinkommen, weil sie sonst kaputt geht.
Damm i batterizellen, utan då kan den bli förstörd.
Die Batteriezellen sind das, was Northvolt hier herstellt. Sie sind etwa so groß wie eine Videokassette. Diese Zellen werden anschließend gebündelt. Das ist dann die eigentliche Batterie. Ein Elektroauto benötigt rund 100 solcher Zellen. Die Herstellung ist komplex. Die Anforderungen der Kunden wie VW, Volvo oder BMW sind hoch. Denn jede Zelle muss einwandfrei funktionieren. Ansonsten drohen Schäden und allenfalls teure Rückrufaktionen. Doch seit Monaten kämpft Northvolt mit Qualitätsproblemen und kann auch nicht die gewünschten Mengen liefern. BMW hat der Firma deswegen im Sommer einen 2 Milliarden Euro Auftrag entzogen. Ein immenser Rückschlag, auch für das Renommee der Firma. Das Problem, Europa hat bisher keinerlei Erfahrungen, Batterien in riesigen Stückzahlen herzustellen. Im Gegensatz zur asiatischen Konkurrenz.
På ett sätt så är det inte en ny teknik, utan litiumjonbatterier, det har man tillverkat i Asien sedan 1990-talet.
Es ist nicht eine neue Technik. In Asien sind die Prozesse seit den 90er Jahren erprobt. Aber die Technik nach Europa bringen, eine riesige Fabrik aufbauen und tausende Angestellte rekrutieren, das ist herausfordernd.
Det är väldigt många faktorer som är utmanande i en sån här process.
Das erklärt denn auch, weshalb die Kasse der Firma praktisch leer ist. Die Investitionskosten sind hoch, die Firma hat fast 6 Milliarden Dollar Schulden und verdient bisher kaum Geld. Derweil nutzen die asiatischen Firmen ihren Vorsprung. Mit ihren bestehenden Batterien diktieren sie die Preise weltweit und entwickeln längst die nächste Generation Batterien. Und wie sehr Asien inzwischen die Branche dominiert, zeigt sich auch in den Produktionshallen im Norden von Schweden. Hier sind neben europäischen auch viele asiatische Maschinen und Fachkräfte im Einsatz. Anders geht es gar nicht, erklärt Matti Kataja.
Men för att etablera industrin i Europa idag så behöver vi samarbeta med asiatiska partners.
Um eine Batterieproduktion in Europa aufzubauen, müssen wir mit den asiatischen Firmen zusammenarbeiten. Das ist so. Das sind heute die führenden Firmen in der Batterieproduktion.
Så behöver vi jobba tillsammans med de bästa företagen i världen.
Northvolt ist zwar nach wie vor überzeugt, mit der asiatischen Konkurrenz mithalten zu können. Doch viel Zeit hat das Unternehmen nicht mehr. Heute ist der bisherige Chef und Mitgründer zurückgetreten und macht einer neuen Führung Platz. Parallel dazu sucht das Unternehmen weiter nach neuen Investoren. Northvolt benötigt alleine in den kommenden Monaten hunderte Millionen Dollar. Entscheidend wird auch sein, wie sich VW als grösster Aktionär verhält. Bislang hat Volkswagen kein frisches Kapital zur Verfügung gestellt. Man stehe mit Northvolt aber in engem Kontakt, heißt es bei VW auf Anfrage. Somit ist heute unklar, ob Europas Vorzeigeprojekt doch noch Fahrt aufnimmt oder endgültig abstürzt.
Das ist das Echo der Zeit auf Radio SRF. So geht es bei uns weiter. Die EU sei in Gefahr, sagt der ehemalige EU-Vizepräsident Frans Timmermans. Wir haben mit dem Niederländer über Rechtsextremismus gesprochen und über das Verhältnis der EU zur Schweiz. Die von Georgien abtrünnige Region Abchasien ist in Aufruhr. Proteste gegen den Einfluss Russlands bringen den kremlfreundlichen Präsidenten zu Fall. Dann künstliche Intelligenz als Apokalypse. Irgendwann werde KI so mächtig, dass sie uns auslöscht, sagen Kritiker. Und für eine bessere Welt wollen sich humanitäre Helferinnen und Helfer einsetzen. Ihre Berufsaussichten aber sind nicht gerade rosig. Zuerst dies. Europa wird seit einigen Jahren regelrecht von Kokain geflutet. Auch in der Schweiz ist der Konsum enorm gestiegen. Kokain hat sich von der Leistungsdroge für dauergestresste Karrieremenschen zu einem Alltagsbooster für alle gewandelt. Eine Zürcher Langzeitstudie zeigt, von den 24-jährigen Probandinnen und Probanden konsumiert fast ein Viertel Kokain. Für Fachleute eine schockierend hohe Zahl. Wissenschaftsredaktorin Katharina Boxler.
Wer's will, kriegt's. Kokain ist überall. Erhältlich an der Bar, in der Galerie, im Fußballstadion, an der Uni oder ganz einfach online, Hauslieferdienst inklusive. Leicht verfügbar bedeutet aber nicht auch harmlos. Doch genau dieser Mythos haftet Kokain noch immer an, sagt Boris Quetno, Suchtforscher an der Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich und Hauptautor der Studie.
Dass Kokain nicht abhängig macht, das ist so ein Mythos. Und zum anderen gibt es halt so eine Normalisierungstendenz, ne? Wenn es alle machen und wenn ich in einem Umfeld bin, wo dieser Konsum normal wird, dann ist für mich natürlich die Schwelle auch viel kleiner.
So ist es auch bei der Zürcher Schülerkohorte. Diese Schülergruppe wird seit der ersten Primarschulklasse in ihrer Entwicklung beobachtet. Bei der jüngsten Befragung waren die Probandinnen und Probanden 24 Jahre alt. Auf ihren Kokainkonsum hin befragt, zeigt sich, dass dieser stark zugenommen hat. 13% der jungen Erwachsenen geben an, in den vergangenen 3 Monaten Kokain konsumiert zu haben. Aber die nachfolgende Haaranalyse bei 760 Teilnehmenden zeigt anderes. Tatsächlich haben 23% der Studienteilnehmer konsumiert. fast jeder vierte der befragten jungen Menschen.
Wir beschäftigen uns seit ziemlich langer Zeit mit den Folgen des Substanzkonsums und deshalb sind die Zahlen tatsächlich ein wenig schockierend, weil wir wissen, dass Kokain eine Substanz ist, die ein hohes Schadenspotenzial besitzt. Es ist eine Substanz, die ein hohes Suchtpotenzial hat. Und zum anderen wissen wir, dass bei dauerhaftem Konsum oder bei einem Hochdosiskonsum sehr viele körperliche und psychische Probleme auftreten können und dann am Ende auch viele soziale Probleme die Folge sind.
Chronischer Kokainkonsum kann das Herz-Kreislauf-System schädigen und das Immunsystem leidet. Das Risiko für Hirnblutungen oder Hirninfarkte ist ums 20-fache erhöht. Depressive Symptome sind häufig, ebenso Ängste. Die Impulskontrolle kann abnehmen und auch die Empathiefähigkeit, was zu sozialen Problemen führt. Probleme, die wiederum den Druck zu konsumieren erhöhen können.
Kokain erfüllt unterschiedliche Zwecke. Kokain kann halt als leistungssteigernde Substanz, als sozialer Booster, als Selbstmedikation für psychische Probleme eingesetzt werden. Und je nachdem, wie die Substanz eingesetzt wird, halt ja auch unterschiedliche Personen ansprechen.
Kokain hat sich in den letzten Jahren zu einer Allzweckdroge gewandelt. Es ist billig und in rauen Mengen auf dem Markt, sagt der Leiter des Drogeninformationszentrums der Stadt Zürich, Dominik Schorni.
Der Kokain ist von einer Droge, die in gewissen Subkulturen konsumiert wird, nahezu zu einer Volksdroge geworden. Kokain wird viel sichtbarer konsumiert. Es gibt nicht mehr bestimmte Schichten, in denen Kokain besonders präsent ist. Es ist in allen Schichten, in allen Altersgruppen, in allen Bevölkerungsgruppen sehr stark verbreitet und es wird auch sichtbar konsumiert.
Europa wird seit ein paar Jahren richtig gehend von Kokain geflutet. In den Herkunftsregionen wird massiv mehr Kokain produziert. Und möglicherweise ist auch die Opioidkrise in den USA ein Faktor. Der Absatzmarkt für Kokain ist in den USA wegen der Opioide weggebrochen. Und so wird das Kokain vermehrt auf dem europäischen Markt und zu fallenden Preisen verdielt und geschnupft. Die Jungen sind ganz vorne mit dabei. Nicht nur beim Kokain.
Die Zunahme ist allgemein über alle Bevölkerungsgruppen sichtbar. Es ist in der Tat so, dass gerade junge Menschen im Vergleich zur Gesamtbevölkerung mehr Substanzen, gerade illegale Substanzen, konsumieren. Und deswegen ist auch in dieser Zielgruppe der Anstieg besonders hoch.
Für Suchtforscher Boris Quetno ist jetzt Zeit zum Aufwachen.
Ich glaube, wir befinden uns halt jetzt am Anfang dieser großen Kokainwelle. Und ja, das ist quasi unser Wecksignal dafür, dass wir in der Bevölkerung für mehr Wissen sorgen müssen, wie die Substanz wirkt, was die Gefahren der Substanz sind und entsprechende Hilfeangebote schaffen, dass Leute vielleicht auch in einer frühen Phase Hilfe suchen können und Hilfe bekommen.
Denn gerade bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen richtet Kokain den größten Schaden an. Sie konsumieren am meisten und bei ihnen kumulieren sich die körperlichen, psychischen und sozialen Probleme über die Lebenszeit. Die Folgen dürften in den kommenden Jahren spürbar werden, bei den Betroffenen und im Gesundheitssystem.
Der Bericht von Katharina Boxler. Die Verhandlungen zwischen der Schweiz und der EU um das Paketabkommen schreiten, Zitat, zügig voran. Das hat das Außendepartement heute mitgeteilt. Nächsten Mittwoch ziehen die EU und die Schweiz Bilanz. Beim Besuch des Chefverhandlers der EU und EU-Vizekommissionspräsident Maroš Šefčovič. Er wird von Außenminister Ignacio Cassis in Bern empfangen. Bereits gestern war ein ehemaliger EU-Vizepräsident in der Schweiz zu Besuch, der Niederländer Frans Timmermans. Er hat sich in einer Rede an der Universität Zürich besorgt gezeigt, dass der eiserne Vorhang zurückkommen könnte. Bundeshausredaktor Andreas Stüdli hat mit Frans Timmermans gesprochen und ihn zuerst gefragt, ob die Europäische Union in Gefahr sei.
Ich glaube schon, und das kommt nicht nur von draußen, das kommt auch von drinnen. Die Rechtsextremen sind natürlich auch dabei, zu versuchen, die EU zu vernichten.
Sie erwähnen ja in Ihrer Rede an der Universität Zürich auch Rechtspopulisten wie den ungarischen Präsidenten Viktor Orban, Nigel Farage in Großbritannien oder Geert Wilders in Ihrem Land, den Niederlanden. Sie kritisieren diese Politiker wegen der Hassrede, aber auch wegen ihrer Nähe zum russischen Präsidenten Putin. Wie wollen Sie dem begegnen?
Wir müssen dafür sorgen, dass alle Leute in Europa, die zu Demokratie halten, die zu Offenheit halten, die zu Vielfaltigkeit halten, sich auch aussprechen bei der Debatte, aber auch, wenn es eine Wahl gibt. Das ist jetzt notwendig. Der Nationalismus bringt uns nichts.
Sie waren ja bis vor einem Jahr Vizepräsident der EU-Kommission und im 2021 hat die Schweiz der EU mitgeteilt, dass das institutionelle Rahmenabkommen nicht abgeschlossen wird. Warum finden sich die EU und die Schweiz nicht?
Es ist unbedingt notwendig, dass wir die EU und die Schweiz sich finden. Und jetzt, bis Jahresende schon. Es gibt so ein Risiko für eine Verteilung Europas. Die Aggression von Russland ist so schlimm, da können wir uns nicht vorstellen, dass die EU und die Schweiz kein Abkommen finden. Also wenn man das vergleicht mit den vielen Herausforderungen, sind die Unterschiede so klein, das müssen wir lösen.
Seither laufen ja neue Gespräche seit 2021. Bisher gibt es keine Einigung. Der Knackpunkt ist wie so oft die Zuwanderung und die Schweiz, die will eine griffige Schutzklausel, dass wenn zu viele Menschen in die Schweiz einwandern, diese ausgelöst werden könnte. Warum ist die EU im Punkt der Zuwanderung so unnachgiebig?
Na, ich glaube, das geht in erster Linie geht das um den freien Verkehr. Der muss geschützt werden. Gleichzeitig ist es klar, dass auch Mitgliedstaaten der EU wollen in bestimmten Fällen sich schützen können. Das ist ein Recht, das hat die Schweiz auch. Die Schweiz besteht aber auf ein bilaterales Abkommen. Wir als EU möchten das lieber multilateral mit der Schweiz regeln. Ich glaube, das ist möglich. Und da müssen wir auch von beiden Seiten bereit sein, einen Kompromiss zu finden.
Aber hat die EU, weil sie hier nicht nachgibt, auch einfach Angst von rechtsnationalen Bewegungen in den Mitgliedsländern, die eben die Zuwanderung auch gerne begrenzen würden?
Nee, ich glaube, dass wir alle die Migrationsfrage in den Griff bekommen wollen. Das wollen alle Mitgliedstaaten der EU. Aber das geht nicht über eine Zerstörung des freien Verkehrs der Arbeitnehmer. Und da müssen wir dafür sorgen, dass wir ja das im Griff bekommen, dass wir auch die Einkommen der Arbeitnehmer schützen, dass es keine falsche Konkurrenz gibt über Einkommen und dass es auch Möglichkeiten gibt, wenn es zu Probleme kommt, dass man eingreifen kann. Und das wird der Schweiz gegönnt, aber nicht unter den Voraussetzungen, die von der Schweiz jetzt gefragt werden. Deshalb müssen wir einen Kompromiss finden und ich glaube, es könnte der Kommission mit der Schweiz bis Jahresende gelingen.
Die Schweiz, die wird ja aus europäischer Sicht oft so als Rosinenpickerin dargestellt. Die Schweiz, die kauft aber mehr Güter in die EU ein, als dass sie exportiert. Ist dieser Begriff Rosinenpickerin, dass man sich nur das Gute heraussieht, wirklich gerechtfertigt?
Nein, ich finde nicht. Wenn man das so betrachtet, das sind auch alle Mitgliedstaaten Rosinenpicker. Wir wollen alles das Beste für unser Land. Das wollen wir als EU-Mitgliedstaaten innerhalb der EU auch. Das kann ich der Schweiz nicht bestreiten. Die Schweiz hat Recht darauf, aber es muss nicht so weit gehen, dass die Prinzipien der Europäischen Union damit geschädigt werden. Das müssen wir vermeiden. Das geht ja auch. Ich bin ganz und gar davon überzeugt, dass es der von der Leyen gelingt, bis Jahresende ein Abkommen zu schließen.
In der Schweiz ist ja von EU-Kritikern oft zu hören, dass die EU keine attraktive Braut mehr sei, dass die EU in einer schlechten Verfassung sei. Wie würden Sie den Zustand der Europäischen Union beschreiben?
Naja, es gibt viele Länder, die wollen gerne einen EU-Beitritt beiführen. Das ist nicht der Wunsch der Schweiz. Schauen Sie mal auf den Balkan, schauen Sie mal, wie die Ukrainer sich jetzt bemühen mit diesen bekannten Flaggen, Blauflaggen mit gelben Sternen, wie sie sich bemühen, auch EU-Mitglied zu werden. Also die EU ist vorneweg sehr attraktiv für Länder, die kein Mitglied sind. Es ist immer so gewesen. Einmal Mitglied, dann ist man unzufrieden. Aber wenn man kein Mitglied ist, dann will man unbedingt Mitglied werden. Nur die Schweiz nicht.
Sagt Franz Timmermans, ehemaliger Vizepräsident der EU-Kommission, auf Fragen von Andreas Stüdli. Nun nach Abchasien, ein von Georgien abtrünniges Gebiet am Schwarzen Meer. Völkerrechtlich gehört Abchasien zu Georgien, nur eine Handvoll Länder anerkennen Abchasiens Unabhängigkeit. Die Region ist von russischen Truppen besetzt und gilt gemeinhin als Marionette Moskaus. Die Frage nach dem Einfluss Russlands hat in den vergangenen Wochen zu Protesten und letztlich zum Rücktritt des Präsidenten geführt. Auslöser war eine Gesetzesänderung, deren Einführung Russland von der abchasischen Regierung verlangt hatte. Was geschieht in Abchasien und wie viel Einfluss hat der Kreml dort tatsächlich? Callum McKenzie berichtet.
Abchasien ist ein Ferienparadies. Subtropische Wälder stürzen sich an steilen Berghängen dem Schwarzen Meer entgegen. Jedes Jahr machen weit über 1 Million Russinnen und Russen im abtrünnigen Gebiet im Nordwesten Georgiens Strandurlaub. Doch der Tourismus, Abchasiens wichtigster Wirtschaftszweig, ist zum politischen Pulverfass geworden. Nach monatelangen Protesten ist Präsident Aslan Bjania zurückgetreten. Ein geplantes Gesetz hatte die Leute auf die Straße getrieben. Dieses hätte neu ausländischen, vor allem russischen Firmen erlaubt, an der Küste Hotels zu bauen. Die Einheimischen haben nicht das Geld, sich ein Haus am Meer zu bauen, sagt Daur Buava. Buava ist ein bekannter abchasischer Blogger, der heute in Georgien wohnt. Sie haben kleine Unternehmen aufgebaut, um vom Tourismus zu leben. Jetzt haben sie Angst, dass russische Oligarchen die Küste übernehmen und sie verdrängen. Die Angst vor Verdrängung ist tief verwurzelt. In den 1990er Jahren spalteten sich die Abchasen mit der Hilfe Russlands in einem blutigen Krieg von Georgien ab. Die Gräueltaten, begangen von allen Parteien, prägen Georgien und Abchasien bis heute. Ein großer Teil der ethnisch georgischen Bevölkerung wurde aus Abchasien vertrieben. Trotzdem stellen ethnische Abchasinnen und Abchasen neben Georgien, Russen und Armeniern nur etwa ein Drittel der Bewohner. Abchasien ist eine Ethnodemokratie, sagt Pater Zakareishvili. Als sogenannter Versöhnungsminister Georgiens war er zuständig für den Austausch mit dem abtrünnigen Gebiet. Nur ethnische Abchasen können im politischen Prozess mitbestimmen. Aber es gibt Machtwechsel und eine Zivilgesellschaft. Tatsächlich schneidet Abchasien im Demokratieindex der Nichtregierungsorganisation Freedom House viel besser ab als Russland. Doch Abchasien ist eine Pseudorepublik von Moskaus Gnaden. Russische Truppen besetzen das Gebiet, der Kreml finanziert den Staat mit jährlichen Millionenzahlungen. Entsprechend verlangt Russland Gehorsam. Abchasischen Regierungen sind die Hände weitgehend gebunden. Regierung und Opposition unterscheiden sich kaum, sagt Pater Zakareishvili. Es sind zwei Strömungen derselben Elite. Was den Wettbewerb in der abchasischen Politik antreibt, ist der Kampf um die Gelder aus Moskau. Die russischen Subventionen landen in den Taschen der Elite, sagt der Blogger Daur Buava. Falls die Opposition jetzt an die Macht kommt, wird sie genau dieselbe pro-russische Politik machen. Buava setzt sich für einen Dialog mit Georgien ein. Er sieht die Zukunft Abchasiens als Teil Georgiens mit breiter Autonomie. Viele in seiner Heimat, so glaubt er, wollten nicht mehr von Russland abhängig sein. Die Proteste waren auch gegen Russland gerichtet, sagt er. Das Wichtigste ist für uns, unsere Kultur und Sprache zu bewahren. Aber unsere Verfassung, Parlamentsdebatten und Bildung sind fast nur auf Russisch. Doch das Misstrauen gegenüber Georgien ist groß. Viele in Abchasien bevorzugen die Scheinunabhängigkeit unter Russland. Und die Elite will den Status quo mit Moskaus Geldregen beibehalten, statt diesen mit russischen Tourismusoligarchen zu teilen. Die Proteste könnten Abchasiens Anführer jetzt in Moskau als Argument verwenden, sagt der ehemalige georgische Minister Pater Zakareishvili. Jetzt können sie zu Putin gehen und sagen, das Volk will dieses Gesetz nicht. Aber wir sind nicht gegen Russland, nur gegen die Oligarchen. Natürlich sind die Oligarchen und der Kreml ein und dasselbe. Aber Russland ist mit der Ukraine beschäftigt und könnte zumindest vorübergehend einlenken. Ob das gelingt, wird sich im Frühjahr nach den vorgezogenen Präsidentschaftswahlen in Abchasien zeigen. Der geschasste Präsident, Aslan Bjania, scheint sich jedenfalls Hoffnungen zu machen. Er stellt sich erneut zur Wahl.
Sie hören das Echo der Zeit. Um das geht es in den nächsten Minuten. Die humanitäre Hilfe ist unter Druck. Was das für jene heißt, die in diesem Bereich arbeiten möchten. Und jetzt gleich die Warnung vor einer superintelligenten KI. Künstliche Intelligenz, KI, hat in den letzten Jahren große Fortschritte gemacht. Und je mächtiger dieses System wird, desto mehr Ängste gibt es rund um den Einsatz. Da ist die Angst, KI könnte Arbeitsplätze gefährden oder sie könnte missbraucht werden, um massenhaft Falschinformationen, Fake News zu verbreiten. Zum Teil gehen die Befürchtungen aber noch viel weiter. Einige Kritikerinnen und Kritiker sehen in der KI gar eine existenzielle Bedrohung. Sie sagen, künstliche Intelligenz könnte einmal so mächtig werden, dass sie die Menschheit vernichtet. Jörg Tschirn von der Digitalredaktion berichtet.
Einer, der mit besonders schrillen Tönen vor der künstlichen Intelligenz warnt, ist Eliezer Yudkowsky. Autodidakt und laut Time Magazine eine der 100 einflussreichsten Persönlichkeiten im Bereich der künstlichen Intelligenz.
It seems to me that the game board has been played into a position where it is very likely that everyone just dies.
So wie sich die Lage heute zeige, sei es sehr wahrscheinlich, dass wir alle sterben werden, sagt der KI-Forscher da in einem Podcast. Yudkowsky sieht nur noch eine Chance, das zu verhindern. Die Computerchips, die es zur Entwicklung künstlicher Intelligenz braucht, müssten zentral erfasst und genau kontrolliert werden. Würde ein Land dieses Abkommen umgehen, müsste militärisch dagegen vorgegangen werden, selbst wenn dies einen Atomkrieg bedeute.
You would have to do what was necessary to shut down the data center, even if that led to a shooting war between nations, even if that country was a nuclear country and had threatened nuclear retaliation.
Leute wie Eliezer Yudkowsky werden auf Englisch AI-Doomer genannt. AI wie KI, also künstliche Intelligenz, und Doom wie Untergang oder jüngstes Gericht. Die Angst, Maschinen könnten den Menschen einmal vernichten, gab es schon im 19. Jahrhundert, also noch vor dem Computer. Später warnten bekannte Wissenschaftler wie der Informatiker Alan Turing oder der Physiker Stephen Hawking davor.
Once humans develop artificial intelligence, it would take off on its own and redesign itself at an ever-increasing rate.
Was Hawking da per Sprachcomputer formuliert, ist die Grundannahme der AI-Doomer, dass es einmal eine künstliche Intelligenz geben wird, die es mit der Intelligenz des Menschen aufnehmen kann, eine sogenannte künstliche allgemeine Intelligenz. Eine solche KI könnte schnell eine noch intelligentere Variante ihrer selbst entwickeln und dann eine noch intelligentere und eine noch intelligentere und eine noch intelligentere. Glaubt man den AI-Doomern, dann würde eine solche Superintelligenz dem Menschen feindlich oder zumindest indifferent gegenüberstehen. Sie könnte die Menschheit aus Versehen oder mit voller Absicht vernichten. Jedenfalls, wenn zuvor nicht sichergestellt wurde, dass sie stets das Wohl der Menschheit im Auge behält. Allerdings, die KI-Untergangspropheten behaupten schon lange, die Geburt einer künstlichen allgemeinen Intelligenz stehe kurz bevor. Im Jahr 1965 glaubte der KI-Pionier Herbert A. Simon, in 20 Jahren, also Mitte der 80er Jahre, sei es soweit. Seither wird das Datum immer wieder verschoben, einmal weiter und einmal näher in die Zukunft. Sam Altman, der Chef von OpenAI, dem Unternehmen hinter ChatGPT, meinte zum Beispiel erst letzte Woche, dass es schon nächstes Jahr soweit sei.
I think from here to building an AGI will still take a huge amount of work, but I think we basically know what to go do.
Es werde zwar noch viel Arbeit brauchen, eine künstliche allgemeine Intelligenz zu entwickeln, sagt Altman da in einem vielbeachteten YouTube-Interview. Doch im Großen und Ganzen wisse man bei OpenAI, was dafür zu tun sei. Unter vielen Fachleuten sind solche Vorhersagen aber höchst umstritten. Manche glauben, so etwas werde niemals passieren. Andere sagen, wenn doch, dann erst in Hunderten von Jahren. Ihnen gelten die Ängste der AI-Doomer deshalb als übertrieben oder als Ablenkungsmanöver. Denn hinter spektakulären Szenarien wie dem, böse Maschinen würden den Menschen bald vernichten, gingen die wahren Probleme vergessen, die der Einsatz von künstlicher Intelligenz heute schon mit sich bringe. Etwa, dass KI bestimmte Bevölkerungsgruppen systematisch diskriminiere, wenn diese in den Trainingsdaten der KI zu wenig oder zu oft vorgekommen sind. Oder, dass die Technologie enorme Mengen von Energie verbrauche. Und eines ist klar, wer eindringlich vor einer allmächtigen künstlichen Intelligenz warnt, übt nicht nur Kritik an den KI-Unternehmen, sondern leitet gleichzeitig auch Wasser auf deren Mühlen. Denn die Vorstellung einer künstlichen Intelligenz, die dem Menschen tatsächlich in allem überlegen ist, taugt zwar als Schreckensszenario, sie lässt die Technologie dahinter allerdings auch viel mächtiger aussehen, als sie es bis auf absehbare Zeit wohl noch ist.
Digitalredaktor Jörg Tschirn. Sein Bericht ist Teil der SRF-Themenwoche KI und wir. Weiter ins Thema vertiefen können Sie sich online auf srf.ch/KI. Die Entwicklungszusammenarbeit der Schweiz steht unter Druck. In der Wintersession entscheidet sich definitiv, wie viel in diesem Bereich gespart wird. Hilfsorganisationen müssen sich auf Budgetkürzungen einstellen und das in einer Welt, in der die humanitären Herausforderungen stetig wachsen. Wie geht die Branche damit um? Dieser Frage ist Inlandredaktorin Livia Middendorp heute am Forum Sinfo in Bern nachgegangen, einer Berufsmesse für Entwicklungszusammenarbeit. Dort informieren sich Studierende und Quereinsteigerinnen über ihre Zukunftsperspektiven.
Über 1000 Interessierte haben sich zusammengefunden, viele junge Menschen, teils frisch vom Studium, die etwas, wie sie sagen, Sinnvolles tun wollen im Arbeitsleben.
Ich möchte jetzt nicht gerade die Welt retten wollen, aber halt irgendetwas etwas Gutes zu tun und gleichzeitig auch ein wenig etwas von der Welt zu sehen, einfach den weiten Horizont zu behalten, das motiviert mich enorm.
Die Motivation ist, den Menschen zu helfen auf der ganzen Welt, weil es viel soziale Ungerechtigkeit gibt. Ich glaube auch, dass wir in der Schweiz eine Verantwortung haben.
Dass man irgendwas verändern will, einen Job haben will, der einen gewissen Sinn hat und man eine bessere Welt hinterlassen möchte.
Das Interesse an der Entwicklungszusammenarbeit ist sichtlich groß, trotz der trüben Aussichten. Das bestätigt Fritz Brugger, Co-Direktor des NADL, des Zentrums für Entwicklung und Zusammenarbeit an der ETH.
Weil das Thema einer globalen nachhaltigen Entwicklung, Bekämpfung der Armut, das ist nach wie vor relevant und das beschäftigt auch die junge Generation.
Brugger findet, es gebe durchaus eine Zukunftsperspektive in der Branche. Gerade Leute mit Fachwissen und Erfahrungen seien gefragt.
Kommt ja noch dazu, dass wir im Moment die Babyboomers haben, die pensioniert werden. Also gehen sehr viele Leute aus dem Arbeitsmarkt heraus. Da gibt es auch bei uns diesen Fachkräftemangel, auch wenn die Budgets zum Teil zurückgehen.
Die Budgets, die zurückgehen, sie sind auch hier Thema. Viele Organisationen sind finanziell unter immer stärkerem Druck. So auch Solidarmed, ein Hilfswerk für Gesundheit in Afrika. Jochen Ehmer, Leiter Medizin und Public Health bei Solidarmed, sagt, es seien schwierige Zeiten, aber man könne sie auch als Chance sehen.
Dafür, dass wir uns alle zusammen, die Hilfswerke, die DEZA, die Universitäten, der Privatsektor, dass wir uns überlegen, wie können wir die eingesetzten Mittel möglichst wirkungsvoll nutzen? Idealerweise noch wirkungsvoller als bisher.
Mehr Effizienz in der Entwicklungszusammenarbeit ist also gefragt. Doch damit steigen die Anforderungen ans Personal zusätzlich, bestätigt Jochen Ehmer. Die jungen Menschen an der Berufsmesse spüren das. Man merke, dass der Druck von allen Seiten komme, sagt etwa dieser junge Mann.
Auch Leute, die weit mehr Erfahrung haben, scheinen in die Junior Positions, in diese Einstiegsstellen vorzudringen. Heute wurde uns auch mitgeteilt, dass bei gewissen UN-Positionen bewerben sich 600 bis 1000 Leute auf eine einzelne Stelle und auch innerhalb der Bundesverwaltung tritt man gleichzeitig an wie 150 weitere Leute.
Eine Vertreterin des Bundes ist ebenfalls vor Ort, Pia Henny, Leiterin Schweizer NGOs bei der DEZA, der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit. Sie sagt, noch müsse man den Budgetentscheid des Parlaments in der Wintersession abwarten, um abschätzen zu können, was die Zukunftsaussichten der Schweizer Entwicklungszusammenarbeit sind. Sie würde die jungen Menschen und auch Quereinsteiger hier aber unbedingt motivieren, sich in dem Bereich zu bewerben.
Es wird auch in Zukunft Leute brauchen, die neugierig sind, die Fachkompetenz mitbringen, die interessiert sind und engagiert sind, effektiv an der Armutsbekämpfung mitzuarbeiten und die sich auch nicht scheuen, in schwierige, fragile Kontexte zu gehen, um dort die Ziele der internationalen Zusammenarbeit umzusetzen.
Es braucht sie also, motivierte Menschen, wie sie sich hier an der Berufsmesse für Entwicklungszusammenarbeit versammeln und davon träumen, das Leid in der Welt zumindest ein bisschen zu lindern. Ihre Motivation scheint trotz Spardruck kaum getrübt. Oder wie es diese junge Frau ausdrückt.
Ich glaube, jede Person, die irgendwie in der Entwicklungszusammenarbeit arbeiten möchte, die muss ein gewisses
Potenzial haben, Hoffnung zu haben. Und die Hürden sind groß, aber ich glaube, die Motivation ist auch sehr groß in dem Sektor, dass man Positives erreichen möchte.
Sagt diese Teilnehmerin des Sinfo im Bericht von Livia Middendorp. Das war das Echo der Zeit am Freitag, dem 22. November, Redaktionsschluss 18.44 Uhr. Markus Hoffmann war für die Sendung verantwortlich für die Nachrichten David Burkhardt. Mein Name Brigitte Kramer.
SRF 1.
Bei uns geht es gerade noch weiter mit dem Sportbulletin. Zuerst aber jetzt noch das.
SRF Verkehrsinfo. Präsentiert von Carrosserie Suisse. Ihre Experten für Karosserie und Glasschäden am Fahrzeug. carrosserieswiss.ch.
Um 18.44 Uhr Stau oder stockend in der Region Basel auf der A2 Richtung Deutschland zwischen Schweizerhalle und Breite. Dann in der Region Solothurn auf der A1 Richtung Zürich zwischen Wangen an der Aare und Önsingen. In der Region Zürich vor dem Gubristunnel Richtung St. Gallen ab dem Limmataler Kreuz. Und folglich auch auf dem Westring Richtung St. Gallen ab Urdorf Nord. Ja, ist einiges unterwegs los heute gsi. Weiss gar nicht warum, hä? Oder wissen Sie warum? Was, es hat geschneit? Tatsächlich? Ja, logisch, haben wir alle gemerkt. Also, wir kuscheln uns ein heute Abend miteinander am Mikrofon Tina Legeri. Der Sport geht als nächstes und jetzt die Fanny und Cannibals. Schönen Abend. Nobody knows the trouble you feel. Johnny Come Home, Fine Young Cannibals. 12 Minuten an, dann wird es 7. Aber nicht, dass wir Ihnen das Wichtigste aus der Sportwelt mit auf den Weg geben.
SRF Sport.
Im Sport geht es heute als erstes ausnahmsweise mal nicht um Höchstleistung auf dem Rasen, am Eis oder auf der Bahn, sondern um, Achtung, Reizwort, Sportpolitik. Ja, um Sportpolitik. Heute wird nämlich eine der wichtigsten Posten im Schweizer Sport neu besetzt. David Lendi von SRF Sport Swiss Olympic kommt ein neuer Präsident, respektive vielleicht auch eine neue Präsidentin über.
Wer übernimmt das Amt vom abtretenden Jürg Stahl? Diese Frage wird heute beantwortet. Eine Kandidatin und ein Kandidat stellen sich zur Wahl. Sind das die Altbundesrätin Ruth Metzler und der ehemalige CEO von Swissski, der Markus Wolf. Für uns bei dieser Wahl vor Ort ist der Fabio Halbisen. Fabio, wer hat denn die besseren Chancen, zum gewählt werden?
Die Favoritin von dieser Wahl ist sicher Ruth Metzler, weil sie die drei grössten Sportverbände der Schweiz hinter sich hat. Das ist der Fußballverband, der Turnverband und der Leichtathletikverband. Und die Verbände, weil sie die grössten sind vom Land, haben sie bei der Wahl noch auch die meisten Stimmen. Aber der Markus Wolf hat sicher auch seine Argumente hinter sich. Er hat Swissski oder zum Beispiel der Eishockeyverband hinter sich, die ihn unterstützen. Und er hat sicher auch den Vorteil, dass er von sich kann behaupten, dass er der Schweizer Sport bestens kennt. Als ehemaliger Spitzensportler, als langjähriger Sportfunktionär hat er die Argumente sicher auf seiner Seite. Es dürfte ganz, ganz knapp werden am Schluss, denke ich.
Und beide Seiten haben ja ganz unterschiedliche Profile und dementsprechend auch ziemlich unterschiedliche Argumente gebracht vor der Wahl.
Ja, genau. Zum Beispiel der Markus Wolf, der sagt, er kennt den Sport bestens. Er ist selber ein Sportler gewesen, Unihockeyspieler in der Nationalliga A, ist Nationaltrainer gewesen, ist ehemaliger Geschäftsführer von Swissski. Und er sagt auch, für ihn sei es zwingend, wenn man in so einem Amt ist, dass man den Sport bestens kennt. Ruth Metzler sagt auf der anderen Seite, man müsste keine Sportexpertin sein, zum an der Spitze von Swiss Olympic sein. Sie sagt, sie kenne sich bestens bei den politischen Prozessen. Das ist zum Beispiel dann wichtig, wenn es darum geht, zu verhandeln mit dem Bund, wo es Geld bringt für Swiss Olympic. Wie viel Geld darf man oder kann man für einen Sport ausgeben in der Schweiz? Und da sieht sie vor allem ihre Stärke drin.
Der Fabio Halbisen aus dem bernischen Ittigen, wo in wenigen Minuten das Sportparlament die neue Präsidentin oder der neue Präsident von Swiss Olympic wählt. Schon gleich wissen wir mehr. Im Moment halten Ruth Metzler und Markus Wolf noch eine Rede, um noch die letzten unentschlossenen Verbände von sich überzeugen. Wir halten euch hier im Radio und natürlich auch online auf srf.ch auf dem Laufenden. Und jetzt geht's bei uns weiter mit einer Figur im Schweizer Eishockey, die mit seiner provokativen und emotionalen Art als Spieler bei den Fans vom HC Davos überhaupt nicht gut angekommen ist. Jetzt ist er seit letzter Saison im Landwassertal aber der Chef der Bande vom HCD, der Josh Holden. Mittlerweile hat er bei den Fans einen viel besseren Ruf. Kein Wunder, nach seiner Ankunft hat er letztes Jahr mit seinem Team nämlich den Spengler Cup gewonnen und in der aktuellen Saison gehört der HC Davos mit dem aktuell zweiten Tabellenplatz zu den grossen Überraschungen. Der Kanadier und der HCD scheinen also doch irgendwie ganz gut zusammenzupassen. Gerade kürzlich hat er seinen Vertrag um 2 Jahre verlängert. Irina Gerber.
Der Josh Holden fühlt sich zu Davos in den Bergen wohl. Für ihn sei das Lebensqualität.
To see the quality of life living in the mountains, this was a big like eye-opener and kind of an excitement.
Schon die zweite Saison steht er beim HCD an der Bande. Mit einer gewissen Ruhe. Die hat er nicht immer gehabt. Als Spieler, unter anderem Bezug, ist er laut und emotional gewesen. Jetzt als Trainer kann er mehr zeigen, wie er eigentlich tickt.
Just a passionate hockey person, very honored and humbled to be a part of this up in Davos.
Eine Persönlichkeit, die leidenschaftlich gerne Eishockey hat und dankbar ist, dass er beim HCD darf an Bande stehen. Die Ruhe bestätigt auch der Davos-Captain Andres Ambiu, er, der Josh Holden vor allem als Spieler ist, gegenübergestanden.
Ich glaube, er hat eine sehr gute Art. Er ist ruhig, nicht zu impulsiv. Und ja, ich glaube, er ist auch taktisch und so, hat er ist gut zu wissen.
Das Wissen geht der Josh Holden vor allem mit viel Reden weiter und eben in einem ruhigen Ton.
Just back to the communication and the leadership and really helping. The guys need to know that you're trying to help them and screaming and yelling for me every day doesn't work anymore.
Jeden Tag schreien und laut sein funktioniere bei ihm nicht mehr. Jetzt bleibt er noch 2 Jahre länger in den Davoser Bergen. Den Entscheid zu verlängern, hat er sich nicht lange müssen überlegen.
Probably the biggest reason to want to keep going is that you're kind of starting to put your stamp as a coaching staff, right, or as a group together with the guys. And if we can continue to build that and kind of create something that's
continues to push Davos into a good fun direction where, you know, people enjoy watching us play.
Der Kanada-Schweizer schätzt, wie die Mannschaft mitzieht. Er will mit Davos schnelles und attraktives Hockey zeigen und natürlich weiterhin Erfolg haben. Und im besten Fall sogar eine Ära prägen. Der Josh Holden, der als Spieler so laut war, ist als Trainer in Ruhe von den Bündner Bergen angekommen. Auch bei sich selber.
Schon heute Abend steht der HCD das nächste Mal auf dem Eis, auswärts beim SC Bern. Außerdem sind heute auch noch 6 weitere Spiele in der National League. Es steht also eine Vollrunde auf dem Programm. Nichts verpassen könnt ihr in unserer Audiokonferenz, wo wir live von Stadion zu Stadion schalten. Zuhören kann man über die SRF Sport App oder auf srf.ch/sport. Der Pep Guardiola gilt als einer der besten Fußballtrainer der Welt. Lang ist darüber spekuliert worden, ob er Ende Saison seinen Club Manchester City verlässt. Mit der Vertragsverlängerung um 2 Jahre hat er all diesen Spekulationen jetzt aber ein Ende gesetzt. Und er bleibt beim Club, egal was passiert. Dazu muss man wissen, die Liga ermittelt gegen Manchester City wegen angeblichen finanziellen Verstößen. Bei einem Schuldspruch könnte sogar der Zwangsabstieg drohen. Selbst wenn das passieren würde, würde er bei City bleiben, hat er heute an der Medienkonferenz betont. Der Pep Guardiola trainiert City schon seit 8 Jahren und hat bis heute mit dem Club insgesamt 18 Titel gewonnen. Kein Titel, aber immerhin eine Bronzemedaille gewinnen wollen heute die Schweizer Görler an der EM in Finnland. Aktuell läuft gerade das Spiel um Platz 3. Die Schweiz spielt gegen Norwegen. Aktuell ist das Spiel im 4. End und es steht 1-1. Live zuschauen kann man im Fernsehen auf SRF Info.
Danke vielmals, David Lendi.
Ja, merci auch.
Und einen schönen Feierabend soweit in der Zwischenzeit. Und wir machen noch ein bisschen Italianità mit dem Eros Ramazzotti. 5 Minuten, da wird's sicher.
Se bastasse una bella canzone a far piovere amore, si potrebbe cantarla 1 milione, 1 milione di volte, bastasse già, bastasse già. Non ci vorrebbe poi tanto a imparare ad amare di più. Se bastasse una vera canzone per convincere gli altri, si potrebbe cantarla più forte. Visto che sono in tanti, fosse così. Fosse così, non si dovrebbe lottare per farsi sentire di più. Se bastasse una buona canzone a far dare una mano, si potrebbe trovarla nel cuore senza andare. Bastasse già, bastasse già, non ci sarebbe bisogno di chiedere la carità. Dedicato a tutti quelli che sono allo sbando, dedicato a tutti quelli che ancora niente e sono emargini da sempre, oh, dedicato a tutti quelli che stanno aspettando, dedicato a tutti quelli che rimangono dei sognatori, per questo sempre più da soli. Se bastasse una grande canzone per parlare di pace, si potrebbe chiamarla per nome, aggiungendo una voce e un'altra poi,
dedicato a tutti quelli che...
Se bastasse una canzone, ein bisschen Italianità an einem kalten, ja, Winterabend, oder ist es eigentlich schon? Und bei uns geht es nachher dann gerade wieder weiter mit Kim Wilde, mit dem Julien Doré. Und in der Zwischenzeit natürlich mit den Nachrichten und vorher ganz wichtig aktuell für all die, die tatsächlich mit dem Auto oder mit dem LKW unterwegs sind.
SRF Verkehrsinfo.
Um 18.59 Uhr Stau oder stockender Verkehr in der Region Zürich vor dem Gubristunnel Richtung St. Gallen ab dem Limmataler Kreuz. Und folglich auch auf dem Westring Richtung St. Gallen ab Urdorf Nord. Haben Sie Sorge unterwegs, kommen Sie gut an. Es wird Punkt.
Die Nachrichten von SRF um 19 Uhr mit Corinna Heinzmann. Vor mehr als 24 Stunden hat der starke Schneefall im Schweizer Flachland eingesetzt. Noch immer sind Räumungsequipen im Einsatz, auch wenn es vielerorts längst nicht mehr schneit. Noch immer sind Busse und Züge mit Verspätungen unterwegs. Thomas Fuchs.
Vom Wintereinbruch waren und sind in der Schweiz Hunderttausende betroffen. Viele von ihnen in Zürich, Bern, Basel und Luzern. Viele kamen gestern viel später nach Hause als geplant und heute viel später zur Arbeit und nochmals später nach Hause. Viele nervten sich über den Schnee, andere freuten sich, nicht nur Kinder. In weiten Teilen der Schweiz ist seit gestern so viel Schnee gefallen wie selten im November, in der Stadt Luzern über 40 Zentimeter. Während sich die Lage auf den Straßen inzwischen vielerorts wieder stabilisiert hat, dauern die Probleme auf den Tramlinien vor allem in Bern und Basel an und auch auf den Bahnschienen. Walter von Andrian, der Chefredaktor der Zeitschrift Eisenbahnrevue, sagt, die SBB habe zu wenig Leute, um solche Ereignisse bewältigen zu können.
Es war eine riesige Menge Schnee, wahrscheinlich mehr als angekündigt war. Dann ist in der Fläche bei der Bahn kaum mehr Personal vorhanden, das eingreifen kann, das Weichen reinigen kann, wenn die Weichenheizungen versagen. Ist niemand da, der Perrons reinigt.
Und so weiter. Deshalb war und ist auf den Anzeigetafeln in vielen Schweizer Bahnhöfen auch heute noch viel Rot zu sehen, Verspätungen, Zugausfälle. Langsam aber sicher sollte sich die Situation aber auch im Schienenverkehr normalisieren.
Thomas Fuchs. In Deutschland hat der Technologiekonzern Bosch angekündigt, dass er mehr Stellen streichen werde als bisher geplant. Nämlich bis zu 5.500 in den kommenden Jahren. 3.800 davon in Deutschland. Bosch ist als Zuliefererbetrieb von der Krise in der Autobranche betroffen. Vor allem der Bereich, der zum Beispiel für Assistenzsysteme in Autos und für das automatisierte Fahren zuständig ist. Bosch teilte mit, der Stellenabbau solle so sozialverträglich wie möglich erfolgen. Der Betriebsrat, die Vertretung der Angestellten, kündigte Widerstand gegen die Abbaupläne an. In den USA